Es ist ein bisschen heller, damit ich euch besser sehen kann. Herzlich willkommen zu diesem Abendmahlsgottesdienst. Alle Mitglieder, Freunde und Gäste der Gemeinde, alle, die noch kommen wollen, sind auch herzlich willkommen. Ich möchte heute die Einleitung mit einem Vers aus dem 1. Korintherbrief beginnen. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Das ist so ein Gegensatzpaar. Ungerechtigkeit und Wahrheit, das ja eigentlich nicht spontan bei uns gespeichert ist. Und dieser Vers hat auch scheinbar gar nichts mit dem Predigtthema zu tun. Es geht heute um das Thema Fasten. Wie fastet man eigentlich richtig? Vielleicht, das könnte ja sein, gibt der Bibeltext aus Jesaja 58, Vers 1 bis 9, den ich jetzt nicht vorlese, auch etwas über das Thema Ungerechtigkeit oder Gerechtigkeit vor. Also insofern gibt es da einen Zusammenhang. Hat jemand eigentlich schon mal richtig gefastet von euch? Ich sehe nickende Köpfe, habe ich auch schon gemacht. Also nicht bloß mal einen Tag lang auf Wein verzichtet oder so, sondern 3 Tage lang gar nichts gegessen. Ich glaube sogar nicht mal was getrunken. Das war nicht gut. Es war jetzt nicht so heiß, dass es mir wirklich hätte schaden müssen. Aber das hat auch was mit meiner Beziehung zu Gott zu tun gehabt. Vielleicht hat es auch nur was mit der Gemeinde zu tun gehabt, aus der ich stamme, wo halt dieses 3-tägige Fasten angesetzt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber es gibt eines, woran man am meisten denkt, nicht? Wenn man um Gottes Willen 3 Tage fastet. Und vielleicht geht es uns da allen gleich. Ich habe nur an das erste Mal gedacht, wo ich wieder etwas essen könnte. Und das war auch wirklich ein Hochgenuss, das erste Mal einen Happen zu mir zu nehmen. Ist das der Sinn der Sache? Ja, ich glaube, heute wird sich der Horizont ein bisschen weiten, was eigentlich der Sinn der Sache wäre, wenn man sich auf das Fasten einlässt, so kurz vor der Fastenzeit. Lohnt es sich ja darüber, vielleicht ein paar Gedanken zu hören. Und insofern hoffe ich und glaube ich, dass es nicht um einen religiöses Spezialthema handelt heute, sondern um etwas, das wir mit nach Hause nehmen können. Und das möchte ich uns allen wünschen, dass wir hier nicht sind, um religiöse Spezialisten zu werden, sondern aus der Beziehung zu Gott heraus und aus dem Aufenthalt hier in der Gemeinde heraus nicht nur lebenstüchtig zu werden, sondern unseren Mitmenschen etwas mitgeben zu können. Und ich möchte in dem Sinne mit uns beten. Herr, wenn wir heute uns versammeln in deinem Namen, dann ist es meine Sehnsucht und sicherlich auch die vieler anderer hier, dass wir etwas von dir hören und dass wir auch von dir geprägt werden, wenn wir hier sind. Nicht nur, weil wir zum Gottesdienst kommen, aber auch, weil wir hier sind. Und dass du uns etwas mitgeben möchtest, dass du uns die Ohren und das Herz weit machen möchtest für dein Wort, für das, was du uns zu sagen hast, was du uns hier erleben lassen willst. Herr, darum bitte ich dich ganz herzlich. Amen. So, das Lied, das wir jetzt singen, heißt: Sollte ich meinen Gott nicht singen?
Die Kinder dürfen in den Kindergottesdienst bzw. in die Kinderbetreuung und verantwortlich für den Kindergottesdienst ist Anja. Worum geht es da heute? Ja, Kinder auf in den Gottesdienst.
Rufe aus voller Kehle, halte dich nicht zurück, lass deine Stimme ertönen wie eine Posaune. Halt meinem Volk seine Vergehen vor und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich Tag für Tag, denn sie wollen meine Wege erkennen. Wie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das vom Recht seines Volkes nicht ablässt, so fordern sie von mir ein gerechtes Urteil und möchten, dass Gott ihnen nahe ist. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum tun wir Buße und du merkst es nicht? Seht, an euren Fasttagen macht ihr Geschäfte und treibt alle eure Arbeiter zur Arbeit an. Obwohl ihr fastet, gibt es Streit und Zank und ihr schlagt zu mit roher Gewalt. So wie ihr jetzt fastet, verschafft ihr eurer Stimme droben kein Gehör. Ist das ein Fasten, wie ich es liebe? Ein Tag, an dem man sich der Buße unterzieht, wenn man den Kopf hängen lässt, so wie eine Binse sich neigt, wenn man sich mit Sack und Asche bedeckt? Nennst du das ein Fasten und ein Tag, der dem Herrn gefällt? Nein, das ist ein Fasten, wie ich es liebe. Die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Wunden werden schnell vernarben. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben, und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Worte des lebendigen Gottes aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 58, die Verse 1 bis 9a, der Perikopentext für den heutigen Sonntag. Das Thema, gottgefälliges Fasten. Ein Text, der alle 6 Jahre in der Perikopenreihe auftaucht. Ich hatte dann mit heute das 3. Mal das Vergnügen, als Prediger diesen Text anzusehen und durfte nochmal daran denken, dass es noch 3 Mal sein wird, bis ich in Rente gehe, dass dieser Text kommen wird. Spannend, weil ich damit bereits eine Periode von 18 Jahren überblicke mit diesem Text und weitere 18 werden folgen. Darauf freue ich mich, darauf bin ich gespannt, denn dieser Text berührt mich jedes Mal und fordert mich heraus. Thema Fasten. Dieser Text, der in diesem Jahr früher dran ist als in den letzten 100 Jahren in der Kirchengeschichte, weil Ostern dieses Jahr so früh liegt, dieser Text weist darauf hin, dass Mittwoch Aschermittwoch ist und damit die Karnevalzeit vorbei ist. Und wenn wir einmal genau gucken, werden wir feststellen, zu Aschermittwoch passiert nicht viel. Außer dass das ganze närrische Treiben ein Ende hat, weiß die Kirche damit nicht mehr viel anzufangen. Das ist übrigens mit Karneval ja anders. Ne? Karneval, wenn man jetzt in den letzten Wochen durchs Fernsehen geschaltet hat, helau, helau, das wurde irgendwie doch relativ weit gesendet und da hat man relativ viel mitbekommen. Ich bin selber als echter Norddeutscher kein Karnevalfreund, von daher ist das etwas, was relativ an mir vorbeigeht. Aber die mediale Präsenz, die ist unglaublich. Und morgen und Dienstag wird es ja noch viel schlimmer, ne? Denn wer von euch hat Kinder? Habt ihr alle schon eure Faschingskostüme bereit? Ja? Weil es ist nicht mehr viel Zeit, ne? Weil morgen und dann nächste Woche geht es dann ja wieder richtig zur Sache. Nein, nächste Woche nicht mehr. Aber morgen und Dienstag, dann sieht man nämlich auf einmal wieder das ganze Werkzeug rauskommen, ne? Und dann werden wir wieder glückliche Kinder sehen. Ah, ein Feind, ein feindlicher Pirat. Und dann geschehen ganz merkwürdige Dinge in unserem Land. Ja, das ist präsent. Für die geneigten Hörer, die vielleicht auf unseren Internetseiten die Predigt entdecken, sei gesagt, dass der Prediger soeben ein schönes Schwert von Piratenart aus dem Jackett gezogen hat. Okay, so weit sind wir klar. Und dann kommt Aschermittwoch. Und morgen und Dienstag werden wieder Millionen glücklicher Piraten durchs Land gehen. Und das ist die Deluxe-Version. Sie wäre übrigens noch auszuleihen, da Lukas dieses Jahr als Clown geht. Letztes Jahr war der Pirat dran. Aber Aschermittwoch? Ich finde die Diskrepanz der Präsenz von Karneval und die dann folgende Phase des Fastens, der Fastenzeit bis Ostern, zum Himmel schreiend. Aschermittwoch ist zwar allen noch bekannt, aber wirklich nur, weil die Karnevalzeit dann ein Ende hat. Weil dann Karneval tatsächlich das wird, was das Wort im ursprünglichen Lateinischen bedeutet. Carnevale, das heißt Fleisch leb wohl. Und dokumentiert tatsächlich, dass eine Zeit des Fastens beginnt. Und bereits in der alten Kirche in der Fastenzeit auf Fleisch und Wein verzichtet wurde. Man heiratet nicht, es gibt keine Feste, es wird nicht getanzt. Alles beginnt dann erst wieder Ostersonntag bzw. Ostermontag. Eine Zeit der Besinnung. Aschermittwoch, jeder kennt das, den Termin, jeder kennt den Namen. Und wir werden aber feststellen, es gibt so gut wie keine Veranstaltung. Die evangelische Kirche schreibt ausdrücklich in ihrer letzten Agenda von 1980, dass für den Aschermittwoch keine gottesdienstlichen Veranstaltungen vorgehalten werden müssen oder auch sollen, sondern dass es reicht, einfach am Sonntag vorher oder hinterher darauf zu verweisen, dass die Fastenzeit beginnt. In der katholischen Kirche gibt es eine feste Liturgie, dort gibt es eine Veranstaltung und wer dort an einem solchen Gottesdienst teilnimmt, wird Jahr für Jahr gleiche Elemente erleben, gleiche Lieder, gleiche Gebete. Und wird erleben, wie aus den Palmenzweigen des Vorjahres vom Palmsonntag, die verbrannt wurden und gesegnet wurden, hinterher die Asche aufgehoben wird, um dann am Aschermittwoch in Wasser aufgelöst zu werden und dann mit einem Kreuzeszeichen den Gläubigen auf die Stirn geschrieben zu werden. Die katholische Kirche hat noch einen Bezug zu Aschermittwoch. Eine Tradition, die übrigens aus dem alten Gallien kommt. Es waren die alten Gallier, die dann feststellten, dass sie ohnehin ein Ritual hatten, nämlich in Sack und Asche zu gehen, als Zeichen der Buße und der Umkehr, und das damals bereits ganz bekannt war, und die dann an diesem Ende der Karnevalszeit, Anfang der Fastenzeit, sich die Kleider zerrissen haben und tatsächlich richtig Asche aufs Haupt gestreut haben. Von alters her ein Zeichen der Demut, der Buße und der Umkehr. Geblieben ist nichts. Außer denn eine Fastenzeit, die in Deutschland wiederbelebt wird mit der Aktion 7 Wochen ohne. Und in diesem Jahr haben wir bereits zweimal in den Gottesdiensten darauf hingewiesen, dass es die Einladung gibt, in der Fastenzeit auf Geiz zu verzichten. Was ich eine tolle Idee finde. Ich faste 7 Wochen Geiz. Und ansonsten, welchen Bezug haben wir zur Fastenzeit? Ich habe einen guten alten Freund, der mir dann vor Jahr und Tag lächelnd erzählt hat, er fastet jetzt auch wieder. Grinste mich breit an. Ich fragte, na, was fastest du? Briefkästen. Die nächsten 7 Wochen muss meine Frau die Post aus dem Briefkasten holen. Und ich dachte, okay, so kann man auch damit umgehen. Aber was das wirklich ist und was dem wirklich Sinn gibt, das ist eine spannende Frage, die relativ blutleer daherkommt. Denn der Interessantheitsfaktor von Fasten geht, wenn man nicht gerade irgendwie übergewichtig ist oder andere Probleme hat, die man da vielleicht in der Zeit lösen möchte, geht der Impuls der Fastenzeit viel Raum einzugeben, geht gegen Null. Wer freut sich auf die Fastenzeit? Wer denkt daran, dass es eine telegene Präsenz gibt und dass man Sendungen im Fernsehen sieht? Ja, Fastenzeit! Und dass die Führer der Fastenbewegungen sich präsentieren? Nichts. Wir werden keine Präsenz in diesem Medium erleben. Und das ist schade. Weil die Zeit des Fastens den Leuten anscheinend nicht mehr viel zu sagen hat. Und vielleicht auch die Kirchen es versäumt haben, das mit Leben zu füllen und daran zu denken, warum diese Zeit im Jahr wichtig sein kann. Einmal kurz, aber dann die Erinnerung, was an diesem Text bei Jesaja so wesentlich ist, bevor ich einmal 12 Jahre zurückgehen will in der Geschichte der Bethania-Gemeinde und dann einen Ausblick aufs Heute finden möchte. Es ist 1400 Jahre her, als Jesaja diese Prophezeiung, diesen Auftrag bekommt, diese Worte Gottes zu reden. Und ich habe versucht, auch in der Art, wie ich den Text gelesen habe, ein bisschen von diesem Impetus aufzunehmen, denn der Text war ein Text, der geschrien werden sollte. Ein Text, der mit Sicherheit im Tempel oder den Resten des Tempels, die es noch gab, in Jerusalem geschrien werden sollte, damit die Leute wachgerüttelt werden. Wir sind in einer Zeit, irgendwo im 6. Jahrhundert, in der die Israeliten aus Babylon zurückgekommen sind, nach Jerusalem. Die Zeit des Exils war vorbei. Und viele der Israeliten, der Juden, haben sich gefreut, endlich wieder nach einer ganzen Generation des Asyls in die alte Heimat zurückzukommen. In der alten Heimat war vieles zerstört. Und die großen, prächtigen Bauten in Jerusalem und drumherum lagen in Schutt und Asche. Aber es gab Menschen, die diese Zeit genutzt haben, die in dieser Zeit natürlich auch in Israel gelebt haben, auch um und in Jerusalem, und sie haben einfache Hütten gebaut. Die Grundstücke, die verwaist waren, wurden, na, beschlagnahmt kann man nicht sagen. Menschen haben gesehen, da ist niemand, und haben diese Grundstücke bestellt, haben sich um die Pflanzen, um die Weinstöcke gekümmert, um die Bäume und die Äcker bestellt und haben das 30, 40, 50 Jahre gemacht. Und auf einmal kommen die ursprünglichen Besitzer zurück. Damit hatte eigentlich keiner gerechnet. Und die ursprünglichen Besitzer haben gesagt, runter von meinem Land und Boden, das gehört mir. Und die Gerichte wurden angerufen. Und in den allermeisten Fällen war es auch so, dass die Alteigentümer ihre Besitzansprüche nachweisen konnten. Und es gab Rückübertragungen, so wie wir das vor 15 Jahren ja auch zwischen Ost- und Westdeutschland erlebt haben. Und viele, die damals sich eine neue Existenz aufgebaut haben in Israel, mussten auch fürchten, dass in wenigen Tagen oder Wochen Rückkehrer kommen und sagen, weg von meinem Hof, runter von meinem Land. Was passiert aber mit Menschen, die über eine ganze Generation dort gelebt haben, die ihr Geld und ihre Kraft investiert haben? Sie hatten rechtlich gesehen keinerlei Ansprüche. Es gab keine Entschädigung für die, die in der Zwischenzeit das Land bestellt haben. Sie wurden von einem Tag auf den anderen wohnungslos, obdachlos und hatten kein Geld. Es gab kein Sozialsystem, es gab kein Jobcenter, keine Sozialhilfe, keine Armenkasse. Ja, es gab nicht einmal Kirchengemeinden, in denen man vielleicht eventuell etwas Brot und etwas zu trinken bekommen hatte. Es gab nichts. Und Tausende von Menschen waren innerhalb von wenigen Wochen komplett chancenlos, hoffnungslos und verzweifelt. Was macht man als Mensch in einer solchen Situation? Wenn das Land verteilt ist und es gibt kein Land, das man außerhalb Jerusalems beackern kann, das man noch nutzen könnte, weil es war alles verteilt. Die einzige Überlebenschance bestand für diese Menschen darin, in die Stadt zu gehen und zu betteln. Und so gab es in diesen Jahren nach der Rückkehr der Menschen aus dem Asyl Tausende von Menschen in Jerusalem, die gebettelt haben, Tag für Tag. Und dann gibt es diese Szene, in der Jesaja auftritt und laut schreiend diese Art von Zwiegespaltenheit und Ungerechtigkeit anprangert. Denn man stelle sich vor, dass die zurückgekehrten Juden, die in der Regel sehr gläubige Juden waren, die hatten ihr Land wieder, waren in Lohn und Brot und hatten Geld und zu essen. Und als fromme Juden begannen sie die Fastentage natürlich in all der Inbrunst, die sie aus ihrer Tradition kannten. Und zeigten sich als bußfertige Menschen in der Stadt auf dem Weg zum provisorischen Tempel, wo die Gottesdienste gefeiert wurden. Und man sah ihnen natürlich an, dass sie in der Fastenzeit sind. So wie sie gekleidet waren, so wie sie sich benahmen, haben sie einfach diese geistliche Tradition des Volkes Israel fortgesetzt. Aber das schreit zum Himmel, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Jesaja bekommt ein Wort Gottes, das er verkündigen soll. Ein Wort Gottes, in dem deutlich wird, Leute, was ihr hier macht, ist Perversion. Wenn ihr meint, ihr seid fromme Menschen und gleichzeitig lasst ihr übrigens an diesen frommen Tagen, die ihr gerade feiert, dann eure Gastarbeiter, die ihr noch habt, auf dem Hof arbeiten. Ihr macht weiter Zank und Ärger, ihr beutet Menschen aus und es interessiert euch anscheinend überhaupt nicht, Verantwortung zu übernehmen für die Menschen, die über Jahrzehnte euer Hof und Boden beackert haben und betreut haben. Und ihr meint, ihr könnt ja religiös einfach weiterleben, als sei nichts geschehen. Dann schreit das zum Himmel und Gott wird euch nicht hören und nicht ansehen. Die Art der sozialen Kritik ist in einer Heftigkeit in diesen Worten des Propheten Jesajas, wie wir es selbst bei Jesaja selten finden. Aber es wird ganz deutlich gesagt, so nicht. So könnt ihr nicht leben. Dann erwartet doch nicht, wenn ihr so miteinander umgeht, dass Gott euch erhören wird. Nein, das wird er nicht. Und es kommt nicht nur das Negativbeispiel, es kommt auch das Positivbeispiel. Aber vorher nochmal der Hinweis, dass dieses Bewusste den Kopf hängen lassen, wie eine Binse, die sich neigt, mit Sack und Asche bekleidet, sich zu zeigen, Gott überhaupt nicht interessiert. Was Gott interessiert, sein Fasten, wie er es liebt. Die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen. Das ist ein Fasten, wie Gott es gefällt. Das ist das, was Gott von seinem Volk in diesen Jahren in Jerusalem und Umgebung erwartet. Das ist das, was die Menschen aber nicht tun. Wir haben in dieser Gemeinde diesen Text im Jahr 1996 sehr intensiv bewegt. Es war eine Zeit, in der die Bethania-Gemeinde durch das Lesen der Bibel festgestellt hat, dass wir an bestimmten Stellen den Weg verloren hatten. Die Bethania-Gemeinde war Anfang der 90er Jahre geschrumpft bis auf gut 20 Personen mit einem Altersdurchschnitt von knapp unter 70. Und die Gemeinde überlegte sich aufzulösen. Und ganz im Gegenteil gab es einen neuen Schub nach vorne. Junge Erwachsene kamen aus der Gemeinde Schöneberg, die als Leiharbeiter bereit waren, sich zu engagieren, die aber auch genauso übrigens nach 10 Jahren komplett alle wieder weg waren. Aber in diesen Jahren hatten wir versucht zu sehen, wie wir als Gemeinde leben können, was wir aus dem Wort Gottes an neuen Impulsen für diese Arbeit hier in Bethania wahrnehmen können. Und was wir wahrgenommen haben, ist, dass diese Gemeinde, die eine uralte Tradition in der Diakonie hatte, denn aus dieser Gemeinde hervor entstand das Diakoniewerk Bethel, aber dass diese Tradition in der Folge der Gemeindegeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg komplett verloren gegangen ist und wir keinerlei Bezug in der Gemeinde zum Thema Diakonie finden und die Gemeinde sich komplett nur noch um sich selber drehte. Und Anfang der 90er haben wir dann intensiv gearbeitet an Texten wie den Propheten oder auch neutestamentlichen Texten und wirklich danach gefragt, Gott, wie willst du diese Bethania-Gemeinde haben? Wie soll sie sein? Wie sollen wir leben? Und uns wurde sehr schnell deutlich, dass das wesentliche Element darin besteht, soziale Verantwortung zu übernehmen für den Stadtteil, in dem wir leben. An dem Vorabend vor dem 18. Februar 1996 gab es eine Veranstaltung zum Thema Gründung einer Diakoniegemeinschaft Bethania. Und einer, der sich damals sehr engagiert hat, der leider heute nicht mehr unter uns ist, ist Marc Weider. Und Marc Weider hatte an diesem Abend einen Vortrag gehalten zum Thema Diakonie in der Gemeinde und in seinem Vortrag deutlich gemacht, dass eines absolut eindeutig festzustellen sei, dass es nie um die Frage geht, ob wir diakonisch handeln, sondern wenn überhaupt immer nur um die Frage, wie wir diakonisch handeln. Und das war einfach ein Gedanke, der ganz wesentlich war und eine ganze Reihe von Personen, die in Bethania waren, auch an diesem Abend sehr berührt hatte. Dass diakonische Verantwortung nicht ein freies Spiel ist, zu dem man dann vielleicht kommen kann, wenn die Pflichtaufgaben fertig sind. Dass diakonisches Handeln nicht bedeutet, es gibt Kernaufgaben und dann gibt es vielleicht noch Randbereiche, sondern dass wir damals verstanden hatten in diesen Jahren, das Evangelium Jesu Christi zu verkündigen, geschieht immer in Wort und Tat. Und wer die Tat vergisst und nur das Wort bleibt, muss sich nicht wundern, wenn Gemeinde einen Schlenker macht, der weggeht von dem, was Jesus gepredigt und gelebt hat. Und was im Alten und Neuen Testament immer wieder zu finden ist. Es war Jim Wallis, einer der großen Begründer auch einer sozialen Bewegung in den USA aus christlichem Hintergrund, der einmal sagte, wir sollten mal einen Versuch wagen als Christen. Wir sollen einfach mal anfangen, die Bibel von vorne zu lesen. Und wir sollen dann einfach mal gucken, ob wir jede Seite, in der etwas von sozialer Verantwortung steht und die ganz klare, Herausforderung Gottes zu lesen ist, dass wir eine Aufgabe haben, darin uns sozial zu verantworten. Alle diese Seiten mögen wir bitte aus der Bibel rausreißen. Und dann am Ende, wenn wir bei der Offenbarung angekommen sind, einmal zählen, wie viele Seiten unserer Bibel nun noch zu finden sind. Jim Wallace sagte, unter 100. Und das liegt daran, dass es dann doch ein paar Geschlechtsregister gibt in den Chroniken, die über irgendwie 20 Seiten gehen und 30 Seiten gehen. Und ein paar Psalmen oder das Hohelied Salomos, wo es doch eher um andere Themen geht. Aber es bleibt nicht viel über aus einer Bibel, wenn wir diese Seiten rausreißen. Das Schlimme ist aber, das haben wir in Bethania festgestellt, die Gemeinde hatte die Diakonie aus ihrer Mitte herausgerissen. Obwohl es eine uralte Tradition gab, ein großes Diakoniewerk aus dem Arbeitsleben der Gemeinde, Umfeld der Gemeinde hervorgegangen ist, hatte die Gemeinde es komplett vergessen. Und so haben wir 1995 die Gründungsphase der Diakoniegemeinschaft Bethania. Übrigens ohne irgendein Projekt zu haben. Es gab kein laufendes Projekt. Und es gab eine ganze Reihe von Leuten, die sagten, ihr in Bethania, ihr seid bekloppt. Ihr gründet einen Verein, ohne ein Projekt zu haben. Es ist immer andersrum gelaufen. Eine Gemeinde hat ein Projekt, das Projekt verselbstständigt sich, wird größer und irgendwann stellt man fest, das braucht einen neuen Rahmen. Und man gründet dann einen Verein. In Bethania haben wir 95/96 gesagt, nein, wir machen es andersrum. Wir machen es andersrum, weil wir vom Lesen der Bibel verstanden haben, wir müssen es tun. Und wir gründen diesen Rahmen als Selbstbekenntnis und Selbstverpflichtung zu sozialem Handeln in Moabit. Und in der Folge gab es eine Reihe von Projekten. Und ich kann mich gut an diese Predigt vom 18. Februar 1996 erinnern, weil ich selber noch sehr leidenschaftlich bewegt war und auch in der Predigt darauf hinwies, dass ich auch von dem Predigttext, den wir damals hatten wie heute und auch von anderen Themen, die wir hatten, es mir nicht vorstellen konnte, dass die Gründung eines Vereins bedeutet, dass wir eine Arbeit mit sozialem Engagement damit professionalisieren und vergeben an Leute, die damit Geld verdienen. Das war auch so eine Befürchtung in der Gemeinde. Und mein Votum war auch aufgrund dieses und anderer Predigttexte ganz eindeutig, dass das nie geschehen dürfe. Sondern dass selbstverständlich es immer heißen muss, Gemeinde mischt sich ein. Gemeinde versteht aufgrund des Evangeliums die Verantwortung, sich zu engagieren hier in diesem Stadtteil. Und dass es dann auch nicht darauf ankommt, dass man ihn liebt oder dass man die Menschen hier liebt an sich, weil die so liebenswert sind. Sondern dass klar ist, die Liebe entsteht aus dem verstandenen, gelebten Evangelium. Und das bedeutet, wir bekommen einen Blick für die Menschen, die bedürftig sind. Sehen Sie mit den Augen Jesu, sehen Sie mit den Augen Gottes. Und das sind immer liebende Augen. Und wenn ich dann 12 Jahre später zurückkomme, dann würde ich doch sagen müssen, Mission Impossible. Es hat nicht geklappt. Es sind Dutzende von Leuten aufgestanden und haben gesagt, ich kann dieses ewige Diakonie, tralala nicht mehr hören und ertragen und ich gehe in eine andere Gemeinde. Dutzende. Dutzende haben diese Gemeinde ganz bewusst verlassen, weil sie sagten, ich will das nicht mehr hören. Das ist nicht mein Ding und wenn ihr meint, das ist euer Special hier in Bethania, macht es. Ich gehe in eine stinknormale, also christliche Gemeinde, aber ich will nicht immer mit Diakonie zugetextet werden. Und das waren mitunter ganz traurige Situationen und Gespräche, wo Leute auch in einer sehr großen Schroffheit sagten, dass sie es wirklich nicht mehr hören wollen und es auch nicht verstehen können. Und außerdem gäbe es genug andere Gemeinden, die das nicht permanent predigen würden und denen wird es irgendwie auch ganz gut gehen. Und wir sollten mal nicht meinen, Bethania hat nun also was ganz Wichtiges verstanden und andere nicht. Das tut manchmal richtig weh, wenn man dann als Prediger, als Pastor in solchen Situationen versucht, mit Leuten einen Weg zu finden. Und gleichzeitig sagt, aber ich habe was verstanden vom Evangelium, da kann ich nicht hinter zurück. Was soll ich denn machen? Was sollen wir denn machen mit denen, die auch leitungsverantwortlich waren, wenn wir feststellen, das ist ein Konsens unter uns. So verstehen wir das Alte und Neue Testament. Und auch der Versuch, Ehrenamtliche dauerhaft einzubinden in die Arbeit der Diakoniegemeinschaft, nach 12 Jahren muss ich sagen, Mission Impossible. Es hat immer mal wieder funktioniert. Es gibt auch immer wieder Überschneidungsflächen. Aber die ursprüngliche Idee, aus der Mitte der Bethania-Gemeinde heraus immer wieder diakonische Gemeinde zu sein, steht in einem diametralen Verhältnis zu den Besucherzahlen, wenn unsere Kinder- und Jugendeinrichtungen einladen. Und zwar wirklich nur zu Kaffee, Kuchen und Selbstgebackenem. dann kommen aus Bethania 3 Leute, vielleicht auch mal 4. Das war's. Da geht es nicht mal mehr um Mitarbeit. Da geht es nur darum, guckt euch die Einrichtung ein, es gibt was Leckeres zu essen und zu trinken. 3, 4, wenn es 5 waren, fangen wir an zu jubeln und zu juchzen. Diakonische Mitarbeit, ehrenamtliches Engagement. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich in den 12 Jahren geführt habe, wie oft ich geworben habe. Und ich muss euch einfach sagen, ich kann an einem solchen Predigtext wie heute irre werden. Ich kann richtig irre werden, weil der Anspruch eines solchen Predigtextes und die Wirklichkeit, die ich als Pastor erlebe, für mich nicht zueinander zu kriegen sind. Ich schaffe es nicht. Ich vermag es nicht. Das sind Augenblicke, wo ich dann sage, Gott, Vater unser, der du bist im Himmel, komm runter und sag du es. Wenn es dir wichtig ist, sag du es, weil ich vermag es nicht. Menschen sind nicht bereit, wenn ich das verkündige, was hier steht, darauf zu reagieren und zu hören. Und sie haben auch das Recht, selber zu entscheiden, wie sie damit umgehen. Und dann wird es schwierig. Gott steigt nicht herab. Gott spricht anscheinend nicht selber oder er spricht andere Worte. Und dann gibt es Augenblicke, wo ich manchmal denke, was habe ich verkehrt gemacht? Was haben wir verkehrt gemacht, dass es nicht gelungen ist, das zu vermitteln? Wir haben als Gemeinde auch einen Mittelweg gefunden. Wir haben uns an der Stelle irgendwann auch mit einer Wirklichkeit, na, etabliert kann man nicht sagen, ich weiß nicht, welches Wort ich wählen sollte. Wir haben einfach akzeptiert, es gibt unterschiedliche Haltungen unter uns. Und die, die an der Stelle das diakonische Engagement als Aufgabe Gottes sehen, engagieren sich dort, so wie sich andere Menschen in der Gemeinde in anderen Arbeitsfeldern engagieren. Und wir wollen das eine nicht gegen das andere ausspielen. Ich gebe aber zu, dass ich die Steilheit solcher Texte dann kaum noch bepredigen kann, weil ich nicht weiß, wie ich den Weichspülgang einlegen soll, ohne mich an dem selber zu versündigen, was ich an Worten, an Klarheit bei Jesaja finde. Mit dieser Spannung muss ich leben, als Prediger. Und dann habe ich am Anfang gesagt, ich habe vermutlich noch 3-mal das Erleben, über diesen Text zu predigen. In 6, in 12 und in 18 Jahren. Und das war mir sehr wichtig, auch als ich es vorhin sagte, weil die Bilanz, die ich gerade eben gezogen habe, ist eine sehr nüchterne und eine sehr scharfe. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass wir als Gemeinde gemeinsam mit Texten ringen müssen, leben müssen. Dass Texte nicht einfach vom Himmel fallen, wir erzählen sie irgendjemandem und siehe da, alles ändert sich. Sondern Texte der Bibel sind Worte, so habe ich es vorhin auch gesagt, Worte des lebendigen Gottes, die wieder zu leben finden wollen im Hier und Jetzt. Und wo es tatsächlich nicht darum geht, dann strafend zu reden oder auch die Grenzen aufzuzeigen, sondern das zu machen, was unsere Aufgabe ist, nämlich immer wieder einzuladen. Dass wir neu lesen, dass wir neu hinsehen und sehen, was wir verstehen können, was wir annehmen können und was wir umsetzen können von diesem Wort Gottes, das gepredigt wird und neu ins Leben finden will. Und so muss dann letztlich auch ein Prediger und auch eine Gemeinde zurücktreten. Hinter dem, der das Wort seinem Propheten gibt. Hinter dem, der als lebendiger Gott Worte setzt, die eine Wirkungsgeschichte haben und auch weiter haben werden. Und wir als Menschen diese Aufgabe haben, mit diesen Worten in unserem Leben zu wandern. Und wenn es gut wird, auch zu reifen und Veränderungsprozesse zu erleben. Worte des lebendigen Gottes, wo wir die Hoffnung haben, dass Menschen unter uns aufstehen und sagen, das Wort ist für mich lebendig geworden. Ich habe an einem Punkt meines Lebens verstanden, dass dieses Wort für mich heute ein Wort ist, das für mich zum Leben findet, das für mich Gehalt findet und das für mich eine Botschaft hat, die ich für mich annehmen kann. Das bete und das hoffe ich. Und dann finde ich es spannend, dass wir auch heute einen Sonntag haben, an dem wir in der Folge dieses Sonntages dann hinterher rübergehen werden zu Martha und Maria. Ein Projekt, das sich seit 3,5 Jahren durch die Gemeinde- und Diakoniegeschichte schleift, wie ein halbkranker Toter, wo man nicht denkt, gibt man ihm den Gnadenschuss oder lässt man ihn weiterlaufen. So fühlt es sich für mich an. Ein Projekt, das mit einer Vision begann, mit einer Idee begann, wo in der Folge Leute aus der Gemeinde ausgetreten sind und auch gesagt haben, wenn ihr das wirklich meint, durchsetzen zu wollen, dann seid ihr bekloppt. Es sind Leute gegangen, weil sie sagten, ein Projekt wie dieser Art, dass wir vorne Räume haben wollen, die wir als Café für Essen und Trinken nutzen wollen, um Menschen aus der Nachbarschaft einzuladen, mit ihnen Leben zu teilen und einen Gebetsraum im Keller. Da sagten Leute, wenn ihr das als Vision seht, dann ist das nicht mehr meine Gemeinde. Und Leute sind gegangen. Und alle Möglichkeiten, alle Ideen, alle Umsetzungsschritte, um dieses Projekt in kürzerer Zeit zu vollenden, sind gescheitert. Auch das ist übrigens etwas, wo man dann als Prediger, der dieses Projekt ganz maßgeblich mit initiiert hat, Momente, wo man denkt, Gott, was ist das Problem? Habe ich nicht richtig geguckt? Habe ich etwas von dir falsch gehört und falsch verstanden? Bin ich einfach in die Irre gegangen? Oder was passiert? Und immer wieder haben wir das auch in die Gemeinde zurückgegeben und gefragt, wie sollen wir weitermachen? Ist das einfach eine falsche Spur, auf der wir sind? Und die Gemeinde hat aber gesagt, nein, die Spur ist richtig. Was mich manchmal in bestimmten Stunden dann getröstet hat, war ein Satz von Martin Luther, der selber in seiner Lebensgeschichte gesagt hat, da wo die Anfechtung am größten war, waren die Umarmungen Gottes am stärksten. Und das ist ein Satz, den ich mehrere Male in den letzten Jahren für mich nicht nur gedacht, gebetet, sondern auch versucht habe, ins Leben zu finden. Das auch als Nähe und Umarmung Gottes zu erleben, in der Hoffnung, dass da, wo die Anfechtungen am größten waren, hinterher auch der Segen am größten sein wird. Heute, an diesem Sonntag, laden wir ein zu Martha und Maria das erste Mal mit einem Fußboden. Damit ist der Baustellencharakter dieses Projektes tatsächlich vorbei. Auch wenn dieser Fußboden nur ein Provisorium ist und damit eine gute Chance hat, für die Ewigkeit zu stehen, nur ein Provisorium, genau wie diese Gemeinderäume, nur ein Provisorium, waren für 3 bis 5 Jahre, so bepredigt von 1996 bis 2001, so haben wir doch die Hoffnung, dass etwas weitergeht. Und dass wir erleben, dass etwas zum Leben findet und etwas geschieht. Und noch einmal der Hinweis, wir haben ja dann ab Mittwoch Fastenzeit, 40 Tage bis Ostern. Ihr könnt überlegen, was ihr daraus macht. Ob ihr Geiz fastet, ob ihr auf Fleisch und Alkohol verzichtet oder auf andere Dinge. Aber das viel Wesentlichere ist ja ein Element, das in diesem Text auch drinsteckt. Dass nämlich Jesaja verkündigen soll, dass es wichtig ist zu gucken, was ist wirklich wichtig im Leben. Was ist wirklich wesentlich im Leben. Der eigentliche grundlegende Gedanke der Fastenzeit ist, all das einmal hinter uns zu lassen, was zwar im Leben angenehm ist und auch schön ist, aber uns vielleicht wegbringt von dem, was wirklich wesentlich ist. Eine Sportfirma hat das vor ein paar Jahren auf einen schönen Slogan gebracht mit dem Satz Reduce to the max. Reduziere bis aufs Maximale. Reduziere so lange Dinge in deinem Leben, um dein Leben herum, bis das wirklich Wesentliche, das wirklich Bedeutsame stehen bleibt. Und von dieser Orientierung aus kannst du dann den Rest wieder neu zusortieren. Das halte ich für ein leidenschaftliches Thema. Für etwas, von dem ich hoffe auch, dass euch das gelingt. Dass uns das gelingt. Dass wir dann tatsächlich in den 40 Tagen, die dann folgen, das gemeinsam als Erfahrung machen und als Erfahrung erleben. Und ich mich sehr freuen würde, wenn in den nächsten Wochen Menschen mich ansprechen und sagen, ich möchte vor der Gemeinde etwas erzählen. Ich möchte Zeugnis geben. Ich möchte erzählen davon, dass Worte des lebendigen Gottes in meiner Lebenswirklichkeit heute und hier lebendig werden. Und dass ich merke, was trägt und was wichtig ist und sich daraus Handlungsimpulse ableiten lassen für mein Leben. Das ist mein Gebet, meine Hoffnung, dass wir das in den nächsten Wochen erleben. Und dass wir die Fastenzeit damit zu einer lebendigen Zeit machen. Nicht zu einer Zeit des Elends, wo man wegschauen möchte, sondern zu einer Zeit der Freude, wo wir darüber staunen, was unter uns lebendig wird. Und dann wird vielleicht auch die Erfahrung, die ich vorher geschildert habe, dann ein bisschen in einem anderen Licht erscheinen. Denn Fasten hat immer zwei Seiten. Nicht nur die Seite der angenehmen, schönen Konzentration auf das Wesentliche, sondern auch die Erfahrung, dass Dinge, auf die wir verzichten, schmerzen und wehtun. Und dass man sich schon wieder sehnlichst danach sehnt, wieder essen zu können, nach zum Beispiel 3 Tagen Vollfasten oder anderen Dingen, die uns wichtig sind. So denke ich daran, dass die Erfahrung von Entbehrung und Schmerz kein Zeichen der Gottesferne sein muss, sondern ganz im Gegenteil eine Zeit des Segens werden kann mit dem Blick auf das, was wesentlich ist. Und so hoffe ich denn, dass auch in der Gemeindegeschichte mit den Erfahrungen im Bereich Diakonie Zeiten so scheinbar erlebten Fastens, des Hungerns und des kaum aushalten Könnens, doch auch im Nachhinein zu Zeiten werden, in denen wir uns als Verantwortliche immer wieder auf das Wesentliche konzentrieren konnten und das entdecken konnten. Dazu helfe mir, dazu helfe uns Gott, dass das passiert. Der zweite Teil der Predigt, die Umsetzung des Predigttextes im eigenen Leben, ist übrigens Aufgabe der Predigthörer, nicht des Predigers. Meine Aufgabe findet ein vorläufiges Ende. Eure beginnt. Amen. Und so möchte ich mit uns beten. Gott, unser Vater, die Texte, die wir im Alten und Neuen Testament finden, sind manchmal so enorm herausfordernd, dass es kaum auszuhalten ist. Und auch an den Stellen, wo wir versuchen, das zu leben, stellen wir fest, dass es nicht nur einfach ist, sondern enorme Konsequenzen hat für uns und unser Leben, wenn wir auf dich achten und versuchen, deinen Worten zu folgen. Gott, unser Vater, und wenn wir dann handeln, dann hoffen wir, dass du uns hörst und siehst. Dann hoffen wir, Herr, dass du zurückmeldest, dass du dich an uns wendest, dass wir deine Stimme hören und dein Angesicht erkennen in dem, was passiert. Gott, unser Vater, ich möchte dir danken für diese Gemeinde hier in Moabit. Dir danken für diese älteste Kirchengemeinde nördlich der Turmstraße, die 110 Jahre in diesem Stadtteil präsent ist. Und möchte dich bitten, Herr, dass du Menschen berufst, dass du Menschen sendest, hier in der Gemeinde und in unserer sozialen Arbeit Verantwortung zu übernehmen, weil sie von dir beauftragt sind, weil du sie gesendet hast. Und Herr, das, was an Aufgabe wartet, das, was an Verantwortung wartet, schreit zum Himmel und die Not ist groß. Und zu wenige machen zu viel. Und so bitte ich dich, dass du Menschen berufst, die vielleicht an ganz kleinen Stellen einfach Verantwortung übernehmen, aus dem Hören deiner Worte, aus dem Hören deiner Stimme. Und so bitte ich dich, Herr, dass wir immer wieder von dir Impulse bekommen, die uns zeigen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Dass wir auch offen sein mögen, den Weg zu korrigieren und zu ändern. Aber eben, weil wir auf deine Stimme hören und dein Angesicht erkennen in der Arbeit. Und so hilf uns in den nächsten Wochen, dass diese Fastenzeit eine Zeit wird, in der wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können und von der Mitte aus unser Leben sehen und leben und gestalten. Amen. Lass uns gemeinsam singen.
Thank you.
wenigen Minuten werden wir gemeinsam Abendmahl feiern. Aber ich kann schwerlich über einen solchen Text predigen, der einen so konkreten Bezug zum Leben hat, ohne vielleicht auch nochmal auf den konkreten Bezug in der Bethania-Gemeinde zu sozialem Handeln aufzuzeigen. Denn viele von euch wissen vielleicht gar nicht, was aktuell im Leben der Gemeinde an sozialem Handeln geschieht. Wir haben einen eigenen Trägerverein gegründet, 1996, die Diakoniegemeinschaft Bethania, in der es eine Reihe von Projekten gibt, die auch im Jahre 2008 weitergehen. Vielleicht das erste, weil das im Augenblick am meisten im Fokus ist, das Projekt Kiebitz, Kinder am Beuselkiez. Ein fast an die Wand gefahrenes Projekt, das von Eltern initiiert wurde, Ende der 90er, um dort Kinder nach der Schule zu betreuen, sogenannte Lückekinder, die dann bis abends einfach auf der Straße rumlungerten. Das Projekt war eigentlich schon an die Wand gefahren und die Diakoniegemeinschaft hat es übernommen und über Jahre am Leben erhalten. Und was wir jetzt erleben in diesem Jahr und im nächsten Jahr, ist, dass Kiebitz in der Rostocker Straße übergeführt wird in 2009 in eine komplett neu zu bauende Kinder- und Jugendeinrichtung. Und wir sind der Träger. Das hat es in Moabit in den letzten 20 Jahren nicht mehr gegeben, dass ein Haus neu gebaut wurde. Es wird entstehen in der Berlich-Hingen-Straße 8 ein Haus für junge Menschen zwischen 8 und 15, 16 Jahren. Wir sind Träger, wir sind in der Planungsphase dabei und wir werden eine große Freifläche haben, die wir sehr aktiv bereits jetzt mitgestalten in der Planung, damit Menschen, damit Kinder und Jugendliche, die in dieser Gegend wohnen, hinter einen Ort und einen Platz finden, in dem sie sich kreativ erleben, in dem sie Impulse bekommen, die gut für sie sind. Kiebitz wird zu diesem Zeitpunkt im Jahre 2009 dann verschwinden. Diese Einrichtung gibt es nicht mehr. Aber es gibt dann die B8. So ist der Arbeitstitel dieses Projektes, das sehr viel Arbeit macht im Augenblick, aber auch dann spannend wird, weil wir über Jahre und Jahrzehnte mitten in der Rostocker Straße, einem erheblichen Brennpunkt sozialen Lebens in Moabit, verantwortlich mitmischen werden. Über Jahre und Jahrzehnte. Und wir suchen übrigens im Augenblick noch eine Sozialpädagogin, die mit Kinder- und Jugendarbeit Erfahrung hat, die eine Teilzeitstelle übernehmen kann in diesem Projekt, das auch schon ausgerichtet ist auf die B8, das heißt nicht nur Lückekinder, sondern auch Kinder bis 15, 16 Jahre, was dann wahrhaft keine Kinder mehr sind, sondern in der Altersgruppe und in der Gegend sehr interessante, schillernde, bunte, junge Menschen. Wir haben Hutten Kids & Co., ein Projekt, das es so nicht gegeben hätte, wenn nicht Beatrice Stricker als ehrenamtliche Geschäftsführerin über Jahre sich engagiert hätte und dort möglich gemacht hat, dass im Huttenkiez, einem der elendsten Quartiere in Moabit, wo einfach gar nichts an Kinder- und Jugendprojekten existierte, tatsächlich ein kleiner Lichtschimmer aufging und sich etablieren konnte. Huttenkiez & Co. ist dann auch nur möglich geworden durch die Kofinanzierung von Siemens und ein Projekt, das immer hart an der Kante war zum Überleben, aber Jahr für Jahr gelebt und überlebt hat. Und auch dort werden viele Kinder und Jugendliche betreut, die in Moabit Eltern haben, die denken, na, mein Kind hat zu essen, mein Kind hat ein Bett, mein Kind hat einen Hausschlüssel. Ja, was fehlt? Für die es überhaupt kein Verständnis gibt, dass man Kinder erziehen muss. Dass es einen Anteil geben muss, tatsächlich an Prägung, an Spielen mit Kindern. Und es unglaublich ist, wenn man dann Kinder erlebt, die freies Spiel mit den Eltern nicht kennen, weil bei den Eltern dafür kein Verständnis ist. Da ist die Zukunft eines Kindes zu Ende, bevor sie begonnen hat. Und dass ein erheblicher Anteil von Kindern und Jugendlichen aus dem Quartier hinterher nahtlos wieder in Plötzensee hinter Zellen zu finden ist, die verriegelte Türen und vergitterte Fenster haben, wundert eigentlich nicht. Und da hat Hutten Kids & Co. eine wichtige Aufgabe in diesem Quartier. Aber auch eine große Not, denn Hutten Kids & Co. hat keine Finanzierungsperspektive. Und wir kämpfen im Augenblick relativ verzweifelt darum, dass wir ab 2010 eine Finanzierung bekommen über den Bezirk oder über soziale Stadt und werden vermutlich in diesem Jahr umziehen müssen in Räume der Jugendeinrichtung Schlupfwinkel in der Kaiser- und Augusta-Allee, was keine Lieblingslösung ist, aber vielleicht mittelfristig das Überleben des Projektes sichert. Dann haben wir noch Müfümü, Mütter für Mütter, ein deutschlandweit preisgekröntes Projekt, das in Berlin aber, deutsch gesagt, kein Schwein interessiert. Einfach, weil es Geld kostet, das keiner hat. Und wir kämpfen und kämpfen, schreiben Briefe an den regierenden Bürgermeister Wobereit, an Heidi Knake-Werner und kriegen peinliche Antwortbriefe zurück, wo eigentlich eindeutig hervorgeht, okay, ihr kriegt nochmal für 3 bis 6 Monate ein bisschen Geld und dann interessiert uns das nicht. egal ob ihr einen innovativen Ansatz erfunden habt, tatsächlich, dass Mütter qualifiziert werden und in die Familien hineingehen, die nicht integriert sind und dort von Frau zu Frau das ermöglichen, was alle möglichen institutionellen Dinge eben nicht schaffen. Das interessiert in der Förderung in Berlin im Augenblick keinen. Und wir haben es jetzt vor 2 Wochen geschafft, das war etwas, was ich nicht geglaubt hätte, über ein neues Programm, Vielfalt in der Mitte, in einer sehr beeindruckenden Sitzung mit 21 Projektvorschlägen, wo wir auf Platz 21 waren, also ganz unten, 180.000 Euro Antragsvolumen abgerufen werden sollte, aber nur 24.000 Euro vorhanden waren, in einem 3-stündigen Prozess, der beeindruckend war, von Platz 21 auf Platz 1 zu kommen. Mü für Mü ist fürs erste Halbjahr 2008 gesichert. Mit dem ganz speziellen Fokus und Brennpunkt Gewalt in Familien mit Migrationshintergrund. 2008, zweite Hälfte. Keine Ahnung. Aber wir glauben an das Projekt, wir halten es für wichtig. Es gibt Familienbegleiterin. Es gibt 3 Engel für Charlie. Wir haben sie in Betania. Wir haben sie in einer Shiva, Sabah Fatai, in Zelma und in Karmel. 3 Frauen arabisch oder türkischen Hintergrunds, die eine Art von Präsenz haben, die an Leute herankommen, die mit Personen umgehen können, dass es einfach beeindruckend ist, weil es einfach 3 wirklich beeindruckende Frauen sind, die gemeinsam im Bereich der Familienbegleitung Erstberatung machen, die Menschen, die überhaupt keine Idee haben, wo sie in Berlin Hilfe finden für ihre Probleme, betreuen, beraten und begleiten und einen enormen Zulauf haben, eine enorme Inanspruchnahme und fast ausgebrannt sind, weil sie gar nicht so viel arbeiten können, wie sie müssen, für winzig kleines Geld. Arbeitsfelder, die alle im Rahmen der Diakoniegemeinschaft geschehen, auch als solche wahrgenommen werden und unter uns vermutlich gar nicht so präsent sind, aber von Menschen in diesem Stadtteil gesehen werden. Oder Familienbildung, wo wir Angebote initiieren, kreativer Art, bildungsbezogen, hier mit auch SOS Kinderdorf zusammen. Und es auch in diesem Jahr zum Beispiel wieder 2 Kurse geben wird, wie redest du mit mir? Auf dass wir Paaren beibringen, wie sie miteinander kommunizieren können. Und es ihnen gelingt, als Paar gut und stabil miteinander umzugehen. Ja, und was gibt's noch? Wie wäre es mit Mama? Ein Projekt seit 3,5 Jahren, wo so viel schiefgegangen ist, dass man wirklich fragen muss, was passiert da? Ein Projekt, das aber auch jetzt tatsächlich einen Doppelpunkt erlebt, weil wir seit dieser Woche nicht mehr Baustelle sind. Ein Projekt, das übrigens in den letzten Wochen ganz stark davon gelebt hat, dass wir in der Gemeinde einen sogenannten 1-Euro-Jobber haben, den Sven, der heute für uns alle Pizza backt, dem ich letzte Woche das Essensgeld von letzter Woche in die Hand gedrückt habe, weil er 3 Tage ehrenamtlich komplett den Fußboden drüben gelegt hat. Das waren nicht mal 50 Euro. Der war sowas von glücklich und beeindruckt, dass wir sowas machen und dass er dieses Geld bekommt, das er nicht haben wollte. Der hat in 3 Tagen den kompletten Fußboden da drüben verlegt. Zusammen mit Helmut Pohl, unserem Hausmeister, der im Augenblick auch wieder bei uns als Mitarbeiter in der Diakoniegemeinschaft tätig ist, diesmal aber als, ich glaube, KBM, ne? ABM, also Arbeitsbeschäftigungsmaßnahmen. Es gibt nämlich auch kommunale Beschäftigungsmaßnahmen, das weiß man nie so genau, was ist es eigentlich. Helmut hat aber Hexenschuss und konnte deswegen nur so den Sven dirigieren. Mach mal so, mach mal so. Hat aber geklappt. Ja, und dann fragt man sich, wie es weitergeht, angesichts von keinem Geld, das wir nicht haben, einer Finanzierung für die Verwaltung, das wir einfach als Riesenloch erleben, weil wir weder die Verwaltungskraft finanzieren können, noch auch nur einen Anteil an Geschäftsführung perspektivisch finanzieren können, aber beides brauchen. Und wir staunend davor stehen, wie es weitergehen wird, mit der sozialen Verantwortung, die wir in der Diakoniegemeinschaft übernommen haben. Und der spannenden Frage, wie es weitergeht. Lebendige Worte des lebendigen Gottes, mögen sie unter uns wieder lebendig werden im Hier und Jetzt. Ich glaube, wir haben tapfer versucht, das, was wir verstanden haben, umzusetzen. Mit all den Halbheiten und Schmerzen, die dazugehören und manchen Auseinandersetzungen, die wir auch erlebt haben. Und es ist wahrlich nicht perfekt, aber es ist der Versuch, vom Hören zum Handeln zu kommen. Habe ich was vergessen am Projekt? Echt stark. Okay, ein letzter Hinweis. Echt stark. Wir haben festgestellt, dass Jugendliche in Moabit eine Art von Gewaltbereitschaft haben, die beeindruckend ist. Meine persönliche These ist, dass auch Gewalt immer der Versuch ist, in Kontakt zu kommen, zu kommunizieren, aber mit den falschen Mitteln. Wir haben lange darüber nachgedacht, auch wie weit man in einem Projekt etwas gestalten kann, wo man Kindern und Jugendlichen beibringt, eine andere Form der Kommunikation zu finden, als denn über Gewalt. Und daraus ein eigenes Projekt gemacht, namens Echt Stark, mit einem Antrag bei Aktion Mensch über 3 Jahre. Und wir dort in diesen 3 Jahren ein Projekt in der Praxis entwickeln, das hinterher auch transportabel ist in andere Regionen Berlins und Deutschlands. Und wir einfach die Hoffnung haben, dass wir dort wirklich Akzente setzen, dass Jugendliche anders kommunizieren, als sie es bislang gemacht haben. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. An vielen Stellen sieht es so aus, als würde es nicht weitergehen können. Das ist nicht neu, aber es fühlt sich jedes Mal trotzdem genauso elendig an, als wie zuvor. Soweit zum Predigttext, soweit zur Wirklichkeit vor Ort hier in Moabit. Und der Hinweis, dass wir dennoch heute feiern und dass wir drüben nachher bei Mama Sektkorken knallen lassen und ihr eingeladen seid zu feiern. Nicht nur die Pizza zu essen, die Sven für uns kocht als Abschied, weil er jetzt eine Lehrstelle gefunden hat und nicht mehr länger bei uns ist, sondern auch, dass der Baustellenzustand ein vorläufiges Ende gefunden hat nach 3,5 Jahren und das allein ist Grund genug zu feiern. Bleibt, esst und trinkt. Und dann mögen wir sehen, wie es weitergeht. Wie es hier jetzt weitergeht, ist relativ eindeutig. Wir wollen Abendmahl feiern. Und auch beim Abendmahl diese Erfahrung machen, dass Worte des lebendigen Gottes, dass Worte Jesu Christi von vor 2000 Jahren im Hier und Jetzt in unserem Leben lebendig werden. Dass seine Einladung und sein Angebot für uns konkret wird und wir antworten können. Er feierte mit seinen Jüngern in Jerusalem direkt vor seinem Leiden gemeinsam das Passamahl, das älteste und bedeutendste jüdische Fest, das das Judentum kennt. Und am Ende dieses Mahls nahm er noch einmal das Brot, sprach ein Dankgebet darüber und gab es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch dahingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und die Jünger wussten damit mit Sicherheit nicht viel anzufangen, weil das Passafest war zu Ende. Und Jesus machte weiter. Und hat damit auch deutlich gemacht, dass die Geschichte Gottes mit seinem Volk eben nicht zu Ende ist, sondern weitergeht. Und danach nahm er auch noch einmal den Kelch, der an dem Abend auch schon mehrere Male mit den klassischen Segensworten durch die Reihen ging, nahm noch einmal den Kelch, gab ihn seinen Jüngern mit den Worten, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. So oft ihr daraus trinkt, tut ihr das zu meinem Gedächtnis oder anders übersetzt und genauso passend, tut ihr dies zu meiner Vergegenwärtigung. Und wir laden ein zu Brot und zu Kelch. Wir laden alle ein, die sagen, ja, ich möchte mit diesem Gott und seinem Sohn Jesus Christus und der Kraft des Heiligen Geistes in Kontakt sein, in Kontakt kommen. Ich möchte mich darauf einlassen und Erfahrung machen. Und jeder, der das für sich benennen und bekennen kann, ist eingeladen festzustellen, dass auch nach 2000 Jahren in diesem Zeichen, zu dem wir eingeladen sind, Kraft steckt. Und die Erfahrung, dass etwas lebendig wird im Hier und Jetzt, in unserem Leben. Und Kraft und Größe und Macht und Gegenwart erlebt. So wollen wir Abendmahl feiern und uns an diesem Sonntag daran erinnern, dass es gut ist hinzugucken, was trägt im Leben und was nicht. Dass es gut ist hinzugucken, was ist wirklich wesentlich, was ist die Mitte. Und diese Mitte zu sehen, zu benennen und alles andere erst dann von dieser Mitte aus unserem Leben zuzuordnen. Als Einladung für die Fastenzeit. Bevor ich das Brot breche, möchte ich das Dankgebet dafür sprechen. Ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für dieses Zeichen, zu dem du uns einlädst, zu dieser Handlung, die du vor 2000 Jahren vollzogen hast und die uns verbindet, auch heute mit Menschen in der ganzen Welt, die rund um den Globus auch wie wir Abendmahl feiern und wir wissen uns verbunden mit ihnen, wissen uns verbunden mit dir. Ich möchte dir dafür danken, Herr, dass du bereit warst, alles loszulassen, dass du uns gezeigt hast, dass nicht das Sammeln und Raffen, sondern die Hingabe das ist, was im Leben trägt und wesentlich ist. Ich möchte dir danken, dass du mit deinem eigenen Leben den Weg bis zu Ende gegangen bist. Dass du uns zeigst, dass es nicht nur um ein Reden und ein Denken geht, sondern dass es wahrhaft leibhaftig wird. Und du dein eigenes Leben, deinen eigenen Körper hingegeben hast, damit wir leben können. Für dieses Zeichen, für diese Haltung und für dein Handeln wollen wir dir danken. Und bitten dich ja, wenn wir das Brot erleben, dass es in uns zum Leben wird. Dass wir nicht nur verstehen, sondern auch spüren und fühlen. Und es uns zu einer Kraft wird, die uns verändert, unser Leben mitgestaltet. Danke für dieses Zeichen. Danke für alles, was du für uns getan hast. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Jesus Christus spricht: Dies ist mein Leib, der für euch dahingegeben ist. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Denn das ist dein Fasten, wie ich es liebe, die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Wunden werden schnell vernarben. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben, und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wir wollen für den Kelch danken. Bitte, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir. Wir stehen, haben uns erhoben, weil dieses Zeichen wichtig ist. Das Zeichen, das du uns gibst, aber auch genauso die Einladung, selber zu reagieren und zu handeln und sich auf den Weg zu machen. Dieser Kelch ist der neue Bund in deinem Blute. Das ist deine Verheißung, die du mitgibst, wenn der Kelch durch unsere Reihen geht. Die Verheißung, Herr, dass du mit uns einen Bund schließt, der durch niemanden zu lösen ist, außer denn durch uns selbst. Dass die Liebe des Vaters und die Annahme in der Geborgenheit Gottes unwiderruflich Bestandteil und Mitte unseres Lebens werden kann. Dass du uns zum Bruder wirst und uns den Weg zeigst hin zu unserem Vater im Himmel. Dafür möchte ich dir danken. Und möchte dir danken, Herr, dass du auch im Sinne des Passamals, des Pessachfestes, wo ein Lamm geschlachtet wurde und das Blut floss, deutlich machst, dass du stellvertretend für alle in dieser Welt dein Leben lässt, damit wir leben können. Und wenn wir den Kelch nehmen, bitte ich dich, Herr, dass wir etwas erleben von deiner Präsenz, von deiner Liebe, die uns meint und uns sieht. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Jesus Christus spricht, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. So oft ihr daraus trinkt, tut dies zu meinem Gedächtnis, zu meiner Vergegenwärtigung. Und so bin ich gespannt, was aus dem Leben wieder ins Leben findet, wo Gott uns begegnet, herausfordert und beschenkt. Und nochmal der Hinweis, ihr seid herzlich eingeladen, davon zu erzählen, mitzuteilen und dann auch uns als Gemeinde einfach zu berichten, was ihr erfahren habt und erlebt habt in der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Was wir an Abendmahlsonntagen auch machen, ist, dass wir regelmäßig eine Kollekte sammeln. Wer das auch sonst machen möchte, kann das immer noch in dem kleinen Glaskasten, Acrylglaskasten machen, der an der Tür befestigt ist, von der Außenseite. Aber an den Abendmahlsgottesdiensten sammeln wir bewusst eine Kollekte, die nicht für die gemeindeeigenen Aufgaben oder die internen Aufgaben gedacht ist, sondern auch an Dinge, für die wir entweder Verantwortung haben oder an Projekte außerhalb von uns selbst. Am heutigen Sonntag soll die Kollekte sein für Martha und Maria. Wir haben dort noch eine ganze Reihe von Aufgaben, die warten, die einfach an der Finanzierung hängen. Wir haben die Deckengeschichten, die noch fertig werden müssen. Es sind noch Lampen, die installiert werden müssen. Wir haben für einen sogenannten Kombidämpfer, mit dem es möglich ist, große Mengen an Kartoffeln oder Fleisch oder anderem fertig zu garen, noch die Installationsaufgaben abzuarbeiten, die auch wieder mit Geld verbunden sind. Und es sind mittlerweile keine ganz wesentlichen Bauschritte mehr, sondern Schritte, die ein großes Maß an Veränderung und an Einsatzmöglichkeit mit sich bringen. Und diese heutige Kollekte ist für diese Arbeit und für die nächsten Arbeitsschritte gedacht bei Martha und Maria. Und die legen wir jetzt zusammen.
Alle kommen wieder zusammen. Ja, dann lasst uns gemeinsam singen. Der Wind, das schaffen wir. Danach wollte ich noch nicht
Thank you.
So, mit den Bekanntmachungen folgen die Nachrichten der Gemeinde, die mit den Geburtstagen beginnen. Carola Marquardt hat heute Geburtstag, ist unter uns da eben rechts und nimmt sicher gerne Glückwünsche entgegen. Volker Tepp hat in der kommenden Woche Geburtstag, mitten in der Woche, und Thorsten Helwig einen Tag danach. Von Montag bis Freitag findet von 9 bis 9.15 Uhr das Gebet hier in der Gemeinde statt, in diesem Gemeinderaum. Am Montag, gleich morgen, trifft sich die Seniorengruppe Ü55 der Diakoniegemeinschaft Bethania, auch in diesen Räumen. Am kommenden Sonntag um 11 Uhr der Gottesdienst, so wie heute, mit Volker Tepp. Nicht? Also es wird nicht der gleiche Gottesdienst wie heute sein. Nicht? Ah ja, gut, also Dorothea Witzko.
Für die Internetseiten der Diakoniegemeinschaft Bethania zu finden unter www.bethania-diakonie.de gibt es die Notwendigkeit, einige Sachen einzubinden. Dort gibt es immer noch Texte und Logos, die nicht in der Art und Weise auf den Seiten zu finden sind, wie es sein sollte. Und wenn es dort jemanden gäbe, der sagt, er hat Lust, das zu machen, das ist, glaube ich, auch nicht viel Arbeit. Am Anfang würde ich davon ausgehen, bis zu 10 Stunden, die in einer freien Einteilung zu erbringen wären, um alles auf den aktuellen Stand zu bringen, dann wäre es in der Folge, glaube ich, 1 Stunde pro Woche maximal, die dazu verwenden wäre, aktuelle Sachen einzustellen. Das Ganze unter PHP, das heißt also, es gibt dort die Möglichkeit, auch ohne HTML-Kenntnisse Sachen einzustellen. Wenn man sich einmal eingefuchst hat in die Systematik, ist das relativ einfach. Aber es wäre einfach wichtig, dass jemand möglichst kontinuierlich die Lust hätte, das zu machen. Die Verpflichtung wäre nicht bis zur Ewigkeit, sondern es wäre gut, zumindest für ein Jahr, damit es einfach auch Sinn macht mit der Einarbeitung. Wenn da jemand Lust zu hat oder jemanden kennt, der dazu vielleicht bereit wäre, bitte ich um einen kurzen Hinweis.
Ja, wirklich das vorletzte Wort. Die Musik an diesem Gottesdienst hat Carsten Henkel gespielt und die Lieder begleitet. Volker Tepp hat gepredigt. Mein Name ist Roland Renz und ich bitte euch, zum Segenslied aufzustehen und zum Segensgebet auch stehen zu bleiben.
Unser Vater, darauf können wir uns verlassen, dass dein Frieden mit uns geht und dass dein Frieden in unserem Leben sich verwurzeln kann, wenn wir dafür bereit sind. So bitte ich dich, dass wir das erfahren in den nächsten Tagen, dass du lebendig bist, dass du in unser Hier und Jetzt hineinwirkst und wir deine Gegenwart erleben und sie uns verändert. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. An dieser Stelle machen wir für heute hier Schluss, weil wir einen sehr langen Gottesdienst hatten und da drüben bei Mama die Arbeiten auch schon im Gange sind für die Pizza und ich davon ausgehen muss, dass sonst die ersten Pizzen bereits wieder kalt werden. Und deswegen heute die herzliche Einladung, so viele als wollen und Lust haben, geschlossen mit rüber, wo wir dann auch noch kurz einen gemeinsamen Anfang machen werden mit Sekt oder Saft und dann essen und trinken.